Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen. Wir starten in Folge 11 des Podcasts Gerechtigkeit und Loseblatt. Bei uns ist es Donnerstag, der 20. Juni, bei euch wahrscheinlich schon Fußballwochenende. Ich bin Hendrik Wiedewild, Anwalt, Kolumnist und Strategieberater und eingewechselt für Pia Lorenz. Und mit mir auf dem Platz ist Maximilian Amos, Jurist und Redakteur bei Beck Aktuell. Hallo Maximilian.
Hallo Hendrik.
Ja, in dieser Folge bleibt es ein bisschen leicht. Wir haben ja sonst immer bockschwere Themen, immer wieder Nahost. Dies ist eine nahostfreie Folge und dementsprechend ein bisschen angenehmer, würde ich fast sagen.
Was sommerlich leicht ist.
Was sommerlich leicht ist, genau, zum Reinkommen. Unsere Themen. Herzlichen Glückwunsch. Die Anwälte freuen sich über ihre Awards, aber eine beschwert sich. Wir sprechen außerdem über die 3 Prozesse gegen Reichsbürger und in sozialen Medien tobt der Protest gegen den Reformunwillen der Justizministerkonferenz. Die CDU will Sera Başayıldız als Verfassungsrichterin verhindern, weil sie die falschen Mandanten berät. Und wir sprechen über die EM, vor allem über die Frage, ob Deutschlands Beamte deutsche Flaggen zeigen dürfen. Zum Schluss haben wir noch einen heißen Tipp, wie man nämlich den richtigen Anwalt und die richtige Anwältin findet.
Der Aufreger der Woche.
Wir haben eigentlich keine amerikanischen Verhältnisse. Jeder kennt das aber aus Serien. Ein Anwalt hat hinter seinem Schreibtisch immer ein Diplom hängen. Macht hier kaum einer. Aber vergangene Woche war dann doch alles anders. LinkedIn ist voll mit Humble Brags, also bescheiden, freudig vorgetragenem Selbstlob. Die Best Lawyers Ratings sind da. Und wir sagen natürlich ganz herzlichen Glückwunsch.
Ja, ganz herzlichen Glückwunsch auch meinerseits. Aber wer macht denn dieses Ranking eigentlich?
Ja, dieses Ranking ist eine Kooperation eines US-Verlags und in Deutschland kürt das Handelsblatt die Besten der Besten.
Okay, und wer ist jetzt Anwalt des Jahres geworden? Du vielleicht?
Ich habe überhaupt keinen Award bekommen. Das war allerdings denkbar knapp, denn Anwalt des Jahres, davon gibt es immerhin 232. Vor allem ist bei denen schon im Juni klar, dass sie die Besten des ganzen Jahres sind. Das finde ich auch irgendwie bemerkenswert. Aber ja, wenn man sehr exzellent ist, dann zeigt sich das eben schon in der ersten Jahreshälfte. Dann gibt es noch die Kategorie Ones to Watch. Das sind dann ja wahrscheinlich eher jüngere Anwälte, auf die man achten sollte, weil sie so eine glorreiche Karriere vor sich haben und das sind dann immerhin 1484.
Aber unter denen bist du wenigstens, oder?
Auch nicht. Dabei wäre das Watchen bei mir doch ganz einfach. Einfach den Podcast abonnieren, um einen kleinen Werbeblock einzuschieben. Ich glaube, auch Pia ist nicht ausgezeichnet. Es ist also höchste Zeit, den Podcast umzubenennen in Gerechtigkeit und Loser.
Okay, aber wie wird man denn jetzt eigentlich gekürt als Best Lawyer?
Ja, das passiert auf Empfehlungen. Und dass diese Empfehlungen ein bisschen grotesk ausfallen können, zeigte ein Zwischenruf der ja für Zwischenrufe durchaus bekannten Anwältin Jessica Hammett auf LinkedIn. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Der Auszeichnungsprozess sei hochgradig intransparent, kritisiert sie. Kollegen würden sich dabei nämlich immer gegenseitig empfehlen und absprechen. Ich zitiere mal aus der Selbstbeschreibung dieser Awards. In dem Verfahren werden Wirtschaftsanwälte gefragt, welche Wettbewerber sie besonders empfehlen können. Das Auswahlverfahren folgt der Überzeugung, dass Anwälte selbst am ehesten beurteilen können, welche Kollegen für bestimmte Rechtsgebiete besonders qualifiziert sind. Anwälte können von jedem nominiert werden, außer von sich selbst. Und Jessica Hammett warnt nun, es könnte da irgendwann auch eine gerichtliche Klärung geben. Dem Fokus nämlich hat das Landgericht München ein solches Siegel für die Top-Mediziner untersagt, weil das irreführend sei. Das erwecke nämlich den Eindruck, dass die Siegel aufgrund einer neutralen und sachgerechten Prüfung ausgezeichnet wurden und dadurch eine Spitzenstellung unter den Ärzten gleicher Fachdisziplin einnehmen. Ja, Burda wird dann noch wahrscheinlich Berufung einlegen, wollten sie jedenfalls. Und damals geklagt hatte die Wettbewerbszentrale, also jener Abmahnverein aus Bad Homburg von der Höhe.
Also für mich klingt das, als wäre Frau Hammett vielleicht einfach nur neidisch, genauso wie du, Henrik.
Ja, ich glaube das nicht. Also ich bin natürlich total neidisch, aber Frau Hammett wurde ja ausgezeichnet, anders als ich. Sie ist nämlich eine dieser Ones to Watch. Und Frau Hammett sagte nun, meine Freude hält sich sehr in Grenzen. Und zwar, weil ich wurde übrigens für den Bereich Corporate Governance und Compliance ausgezeichnet. Ein Bereich, in dem ich so gut wie nie tätig bin. Wir sagen hier natürlich auch herzlichen Glückwunsch. Man kann das übrigens, dieses ganze Geschäftsmodell von Best Lawyers und ähnlichen Projekten torpedieren. Denn diese Auszeichnung kann man sich natürlich verbal auf die Homepage nageln und dabei aber nicht das Siegel benutzen, für das man ziemlich viel Geld bezahlen muss. Diese Lizenzgebühr geht natürlich nur, wenn es ein absolutes Recht gibt, also Urheberrecht und Markenrecht und solche Geschichten. Bei der bloßen Tatsache geht das nicht. Also wer zum Beispiel jetzt Best Lawyers geworden ist, der kann natürlich auch auf das Siegel verzichten und sich einfach nur dann den Namen auf der Homepage reinschreiben. Das ist auch ganz gut. Aber das ist nur der Rat eines ganz und gar unausgezeichneten Anwalts und Podcasters. Wir kommen jetzt zu einem etwas ernsteren Thema, nämlich Reichsbürgern. Auch wenn es hier beim Ernstbleiben auch nicht so ganz einfach ist, denn in der Bildzeitung habe ich kürzlich gelesen, der Putschprinz ließ sich die Zukunft aus Eiern vorhersagen. Aber so bizarr diese ganze Truppe ist, es geht ja immerhin dann doch um einen gewaltsamen Umsturz. Vor dem OLG München hat nun am Dienstag der dritte Prozess gegen die Terrorgruppe begonnen. Dann gab es das eigentlich schon mal, dass in ein und derselben Staatsschutzangelegenheit in drei Verfahren parallel verhandelt wurde, Max?
Nein, die Verfahren sind ja sowieso schon aus vielen Gründen bemerkenswert, aber dass drei OLG gegen eine Terrorgruppe parallel verhandeln, ist bisher tatsächlich einzigartig in der Geschichte der Bundesrepublik. Wie du sagst, haben wir drei Prozesse, einen in Frankfurt, einen in Stuttgart und jetzt seit dieser Woche eben auch einen in München. Und in München sitzen jetzt 8 der insgesamt 26 angeklagten Mitglieder dieser Gruppe Reuss auf der Anklagebank.
Warum macht man das so? Hätte man nicht gegen alle in einem Prozess verhandeln können oder sogar müssen?
Ja, die Frage stellt sich natürlich und wird auch diskutiert. Aufgrund des Umfangs, und damit meine ich jetzt nicht nur den Prozessstoff, sondern vor allem auch den rein personellen Umfang mit 26 Angeklagten, von denen dann nochmal locker 2 Verteidiger auf jeden kommen, hat man sich eben dazu entschieden, das aufzuteilen. Allein in München beispielsweise kommen jetzt zu den 8 Angeklagten knapp 20 Verteidiger. Also wo hätte man das jetzt verhandeln sollen? Der Präsident des OLG Stuttgart hat dazu mal gesagt, man wolle, Zitat, nicht in irgendeiner Turnhalle einen Schauprozess abziehen. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber die Tatsache, dass über dieselben Vorgänge 3 Gerichte gleichzeitig Beweis erheben, ist natürlich auch nicht ganz unproblematisch. Das prangern auch die Verteidiger immer wieder an. Denn jetzt müssen vielleicht Angeklagte während ihres Prozesses durch die Republik reisen, um woanders als Zeuge auszusagen. Die Beweisaufnahme wird ziemlich sicher auch dadurch beeinflusst werden, was in den Parallelprozessen gesagt wird. Denn das kann man ja gar nicht verhindern, dass da Informationen von A nach B fließen oder dass man medial Dinge mitbekommt zwischenzeitlich. Andersherum fürchten Verteidiger aber auch, dass man wichtige Informationen aus einem Parallelverfahren vielleicht gerade nicht übermittelt bekommt und pochen darauf, dass da die Informationen zwischen den Verfahren fließen sollen. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, was ist, wenn jetzt Gerichte aus vorgelegten Beweisen unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen?
Ja, so eine Verbindung rechtlicher Art gibt es dann ja wahrscheinlich nicht, oder? Wer steht denn dann in München vor Gericht und wie lautet der strafrechtliche Vorwurf?
Ja, sind nicht alle bekannt, aber nach Medienberichten handelt es sich wohl unter anderem um einen Juristen, eine Ärztin, einen IT-Spezialisten. Dabei ist aber auch eine selbsternannte Astrologin.
Das ist die mit den Eiern, nehme ich mal an.
Das, vielleicht war sie das, ja, das war gut möglich. Und wir haben noch einen Angeklagten mit, Zitat, vermeintlich seherischen Fähigkeiten. Also die sind dann wohl nur vermeintlich und nicht tatsächlich vorhanden. Das hat mich zumindest ein bisschen beruhigt. Ja. Im Hinblick auf die Umsturzpläne. Es ist also ein bunter Haufen, muss man sagen. Darunter auch einige, die diesem sogenannten Rat, also dieser Schattenregierung, die gebildet hatten, angehört haben sollen. Einer der Angeklagten wird im Übrigen von Wolfgang Heer vertreten, der vielen vielleicht noch im Begriff ist, als Klar. Pflichtverteidiger von Beate Zschäpe war das im NSU-Prozess. In der Sache geht es hier jetzt schon um die aus den anderen Prozessen bekannten Umsturzpläne, die grob gesagt umfassten, die Regierung gewaltsam zu entmachten, politische Funktionsträger und andere als Feinde ausgemachte Personen zu verhaften und gegebenenfalls auch zu töten wohl. Laut Anklage gab es auch einigermaßen konkrete Pläne, hierzu in den Bundestag beispielsweise einzudringen. Man soll auch das Gebäude schon ausgekundschaftet haben. Zur Last gelegt, juristisch wird ihnen deswegen im Wesentlichen die Gründung bzw. Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, also Paragraph 129a StGB. 4 Männer sind außerdem wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat angeklagt, ein weiterer wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.
Ja, das sind alles schwere Vorwürfe. Da hört es dann auch auf mit der Witzigkeit. Wir haben ja uns auch schon ein bisschen amüsiert über die Eiervorhersage. Manche glaubten beispielsweise an eine unbekannte Supermacht, die ihnen helfen würde, die Regierung zu stürzen. Allerdings darf man wohl nicht den Fehler machen, daraus den Schluss zu ziehen, dass es sich in Wahrheit nur um harmlose Spinner handelt, oder?
Nein, ganz sicher nicht. Also ich habe auch ganz starke Zweifel an der Existenz dieser geheimen, anonymen Supermacht oder irgendwelcher geheimen, satanischen Kinderschänderringe in der Regierung, über die da fantasiert wurde. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass die Gruppe ernsthaft die Regierung hätte stürzen können. Wenn man sich aber anschaut, wie viele Leute da mitgemacht haben, speziell im militärischen Arm, die auch einschlägige Erfahrungen in der Bundeswehr oder Polizeieinheiten hatten, dann kann einem das schon ein bisschen anders werden, finde ich. Ja. Nach derzeitigem Stand hatten sie auch eine ganze Menge Material angehäuft, also Schussmaterial, 380 Schusswaffen waren es wohl, 148.000 Munitionsteile und sonstige militärische Ausrüstung. Also man darf davon ausgehen, dass wenn die einmal losgeschlagen hätten, dass es durchaus auch Menschenleben hätte kosten können.
Das heißt also mit der Verteidigungsstrategie, die hätten ja niemandem wirklich schaden wollen, das wird wohl ihr nix, oder?
Nee, das behaupten auch die meisten Verteidiger, soweit mir das bisher zu Ohren gekommen ist, nicht. Mir scheint es da auch so eine richtige, wie man in der Strafverteidigung sagt, Sockelverteidigung nicht wirklich zu geben. Also dass man sich auf eine gemeinsame Grundlinie einigt, wie diese ganze Unternehmung war ja nie ernst gemeint. Stattdessen habe ich den Eindruck, da behauptet jeder für sich jetzt, er habe bei diesen potenziell gewaltsamen Aktionen, die andere vielleicht geplant hätten, ja gar nicht mitmachen wollen. Manche sagen auch, sie hätten ja andere davor gewarnt schon, dass es da solche Pläne gäbe.
Wir wollen jetzt der Beweisaufnahme nicht vorgreifen, wollen wir aber doch irgendwie. Kann man denen das glauben?
Naja, von dem, was aus den Ermittlungsergebnissen bekannt ist, gab es schon relativ konkrete Pläne innerhalb dieser Gruppierung, etwa den Bundestag eben zu infiltrieren, Hoheitsträger zu verhaften, und das umfasste dann wahrscheinlich auch eben Gewalttaten. Allerdings muss man sich auch anschauen, dass es in so einem ja doch etwas merkwürdig anmutenden Zusammenschluss von ganz unterschiedlichen Leuten immer auch Personen gibt mit sehr verschiedenen Vorstellungen und auch Rollen, die darin einnehmen. Also das sind dann zum einen vielleicht Leute mit militärischer Erfahrung sogar, die ganz zielgerichtet da dran gehen und um die Dinge auch wirklich vom Ende her denken und wissen, was sie da vorhaben und das auch ernst meinen. Und da gibt's vielleicht auch Leute, die einfach nur Hass auf die Regierung haben, die sich persönlich im Leben als gescheitert fühlen, die froh sind, jetzt in so einem Zirkel irgendwie Teil einer wichtigen geheimen Unternehmung zu werden. Und die Mitgliedschaft in einer solchen Vereinigung, die Paragraph 129a unter Strafe stellt, die fordert also zum einen die einvernehmliche Eingliederung, also die Mitgliedschaft des Täters in der Organisation. Zum anderen muss sich der Betreffende auch durch eine aktive Förderung an dieser Organisation beteiligen. Aber das können eben auch an sich eher neutrale Handlungen sein, wie zum Beispiel logistische Aufgaben. Also was ich sagen will, ist, dieser Tatbestand, der sehr weit ins Vorfeld eingreift, ist sehr weit gefasst und man landet da auch vielleicht schneller drin, als mancher das vorher gedacht haben wird. Deshalb gab es da auch immer wieder Kritik daran, bis hin zum Vorwurf des Gesinnungsstrafrechts und der Verfassungswidrigkeit. Das Gesetz nimmt darauf allerdings insofern auch ein Stück weit Rücksicht, als das Gericht nach Absatz 6 bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von untergeordneter Bedeutung ist, die Strafe mildern kann.
Jetzt ist klar, dass das ein ziemliches Mammutverfahren werden wird. Auf welche Dauer stellt man sich denn da bei Gericht ein?
Ja, bisher sind 55 Verhandlungstage bis Ende Januar 2025 angesetzt. Es ist aber angesichts dieses riesigen Prozessstoffs, der wohl hunderte von Akten umfasst, davon auszugehen, dass es noch länger gehen wird. Bisher wurde jedenfalls noch nicht viel in der Sache verhandelt in München. Nach der Verlesung der Anklageschrift, die wohl rund schon 3 Stunden gedauert hat, wurden diverse Anträge der Verteidigung gestellt, unter anderem auch auf Einstellung des Verfahrens, da das OLG München gar nicht zuständig sei. Immerhin, der Verteidiger einer der Angeklagten hat laut Bericht des Bayerischen Rundfunks angekündigt, dass seine Mandantin Angaben zur Sache machen will, im Gegensatz wohl zu den anderen Angeklagten, die angekündigt haben zu schweigen. Also wenn es dazu mal kommt, dann könnte es vielleicht spannend werden.
Wir werden weiter drauf blicken. Kommen zum nächsten Thema.
Wie meinen?
Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Klingt ein bisschen wie die Justizministerkonferenz, ist aber Mephisto in Faust. Wir kommen nun von Umsturzplänen zu einer bislang ausgebliebenen Revolution. Wir hatten ja berichtet, dass die Justizministerkonferenz einen speziellen Umgang mit der oft geforderten Reform der seit 100 Jahren praktisch unangetasteten Juristenausbildung pflegt. Sie sagt nein. Grundlage dieses Beschlusses war die Erkenntnis eines Koordinationsausschusses, der wiederum 90 Studierende und Berufsträger befragt hatte. Auf Grundlage des Berichts hieß es dann, kein grundlegender Reformbedarf. Man kann solche Dinge aussetzen, aber das wollen sich die progressiven Kräfte unter den Juristinnen und Juristen offenbar nicht gefallen lassen.
Ja, das hat vermutlich jeder mit einem Internetzugang mitbekommen. Also es geht hier um diese Kampagne #YouSerious, meinst du?
Genau. Unter diesem Hashtag versammeln sich gerade Kritiker aus allen Bereichen. Gestartet hat diesen Hashtag unter anderem Emilia De Rosa vom Bundesverband Rechtswissenschaftlicher Fachschaften, dem BRF. Und dabei macht auch die Initiative Jurreform mit, die inzwischen fast 1000 Unterzeichner gesammelt hat. Und da ist praktisch alles, was Rang und Namen hat. Professor Donald Lieb etwa, Roland Schimmel, der DAV, die neue Richtervereinigung, nicht aber der DAV. Eine gewisse Pia Lorenz ist dabei, die den Podcast Gerechtigkeit und Loseblatt macht, soweit ich das weiß. Und Professor Dr. H.C. Wolfgang Hoffmann-Riem, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht. Also eine wirklich breite Phalanx. Und die führen dort Reformaspekte an, mehrere Studien und enden in ihrem offenen Brief dann mit: Der Beschluss der Justizministerkonferenz verkennt die Zeichen der Zeit. Der Beschluss droht den Rückgang der Studierenden im Studiengang Rechtswissenschaften um 20% seit 2007 und damit den bereits jetzt offenkundigen und bis 2030 viel drastischer werdenden Fachkräftemangel zu beschleunigen.
Wow, also das liest sich nicht nur, weil Pierre natürlich drinsteht, schon in einer sehr illustren Runde, die sich da geäußert hat und auch relativ gepfeffert. Bedeutet das denn, dass da jetzt auch was passiert?
Ich kann mir das ehrlich gesagt schwer vorstellen, denn das würde ja mit einigermaßen viel Gesichtsverlust auf vielen Seiten einhergehen. Man kann ja schlecht in der Justizministerkonferenz beschließen, wir brauchen keine Reform, und dann kurz zur Zeit darauf sagen, ach so, wir brauchen doch eine Reform, wir haben das alles nicht gewusst.
Ach, ups, er hatte doch recht.
Genau. Ich habe eine der Unterzeichnerinnen mal gefragt, Susanne Hähnchen.
Bei mir ist jetzt Professor Dr. Susanne Hähnchen. Sie ist seit Oktober 2020 Professorin für bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte an der Universität Potsdam. Und sie beschäftigt sich auch viel mit Methodenlehre und auch Legal Tech. Meine erste Frage lautet: Hatten Sie mit dem Ergebnis des Koordinierungsausschusses gerechnet, auf dem der Jumiko-Beschluss dann fußt?
In gewissem Sinne schon. Ich finde den tatsächlich wenig überraschend, weil ich kann dazu sagen, im Oktober war das Thema Reform der juristischen Ausbildung ja schon einmal auf der Tagesordnung der Justizministerkonferenz. Und die fand damals in Berlin statt, und da gab es eben auch wichtigere andere Themen. Das heißt, die juristische Ausbildung wurde verschoben auf die Frühjahrskonferenz der Justizminister. Und ich gehe davon aus, dass die auch in der momentanen aktuellen Situation, also Stichwort Wahlen und so weiter, dass die auch da wieder Wichtigeres vielleicht noch zu besprechen hatten, weil Justizminister sind ja nicht umsonst aus verschiedenen Bundesländern. Jeder hat so seine Agenda. Es finden Landtagswahlen statt und. Was ich damit sagen will, also es hat mich nicht wirklich überrascht.
Vielleicht darf ich da nochmal einhaken. Wir haben jetzt ja die Situation, dass draußen dieser Protest läuft, über den sprechen wir auch gleich noch. Und zugleich haben wir aber einen Koordinierungsausschuss, der immerhin 90 Interviews geführt hat und dazu geführt hat, es gibt keinen Reformbedarf. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
Das könnte man ganz einfach jedenfalls machen. Zunächst zu dem Protest, den Sie gerade angesprochen haben. In den sozialen Medien ist dieser Protest sehr stark sichtbar. In den, in Anführungsstrichen, seriösen juristischen Medien wird er langsam sichtbar, so wie ja wir auch gerade darüber sprechen oder auch andere Publikationen dazu langsam Stellung nehmen auch, was ich sehr positiv finde. Aber wenn man dann mal den Protest auf der Straße hinzunimmt, dann kann ich nur sagen, ich war ja bei dieser Jumiko im Herbst zum Protestieren mit Jurreform und habe auch meine Studierenden in Potsdam darauf aufmerksam gemacht. Und Jurreform hat ja auch eigentlich bundesweit über die sozialen Medien darauf aufmerksam gemacht. So, und jetzt raten Sie mal, wie viele Menschen protestiert haben vor der Jumiko im Herbst in Berlin, die dann aus aktuellem Anlass, aus bedauerlichem Anlass, nämlich des Überfalls auf Israel, das Hauptthema gewechselt hat. Aber wie viele Protestierende, Studierende etc., mich und meine Mitarbeiter eingeschlossen, vermuten Sie mal dann in Berlin vor dem Veranstaltungsort?
Klären Sie mich auf.
Circa 30 bis 35.
Das heißt, das ist ein, was ist das denn für ein Protest? Ein symbolhafter? Kein richtig wirklicher? Wie interpretieren Sie das?
Ich interpretiere das so, dass junge Menschen und ältere Menschen einfach verschiedene Indikatoren haben, auf die sie sich verlassen. Und junge Menschen sehen zum Beispiel eben das, was in den sozialen Medien passiert. Ältere Menschen lesen die FAZ. Und die Justizministerinnen und Minister, die da rausgekommen sind hinterher und in ihre schwarzen Limousinen gegangen sind, ich bin nämlich wirklich bis zum Schluss geblieben, ich war von Anfang bis Ende da, also diese 35 Studierenden, Protestierenden kommen vielleicht zusammen, wenn man wirklich alle zusammenrechnet, von Anfang bis Ende. Jedenfalls habe ich mir das sehr genau angeguckt vor Ort auch und war erst auch wirklich entsetzt und geschockt, muss man sagen, über die geringe Zahl der Anwesenden, Protestierenden. Und ja, die Justizminister, Justizministerinnen sind eben in ihre schwarzen Limousinen gestiegen und überwiegend einfach an uns vorbeigelaufen. Wir waren da so durch die Polizei so ein bisschen abgesperrt, aber die hätten problemlos die 50 Meter bis zum Zaun überwinden können auf dem Weg zu ihren Limousinen. Und also eine Justizministerin hat von Weitem so ein bisschen gewunken und ein Justizminister, der ganz frisch gewählt war gerade, ist immerhin bis zu der Absperrung gekommen und hat sich tatsächlich ein paar Minütchen Zeit genommen für eine Art Interview von Jurreform. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, das habe ich nicht verfolgt, aber der entscheidende Punkt, den er gesagt hat, ihr müsst euren Protest schon noch sichtbarer machen. Und das ist das Problem. Was ich am Anfang sagte, die jungen Menschen denken, was sollen wir denn noch tun? Und die alten Menschen sagen, die paar Hanseln, die da stehen, ja, was interessiert uns das? Das sozusagen zu den Protesten auf der einen Seite. Und dann haben sie ja auch nach der Vorbereitung Beschlusses der Justizminister gefragt, dass da 90 Interviews geführt worden. Da gibt's ja inzwischen auch zahlreiche Stellungnahmen dazu, die man gut nachlesen kann in verschiedenen Medien. Also rein empirisch, wenn man da dran geht, ich bin keine Sozialforscherin, aber so viel Empirie kann ich auch noch, dass 90 eine sehr kleine Menge von Daten ist, die man analysiert. Und dann der nächste Punkt, das kann man auch überall nachlesen, ist, wie sind diese 90 Interviews zustande gekommen? Die stammen aus dem Jahr 2019 zum Teil schon. Da hat man schon angefangen zu fragen. Man hat sozusagen sich selbst überlegt, wen man dazu befragt. Also eine handverlesene Zahl ist das. Und dann hat man so soziologisch gearbeitet und versucht da eine, eine Relevanz daraus zu ziehen. Also rein empirisch betrachtet ist das natürlich lächerlich, was da die Grundlage ist im Vergleich zum Beispiel zu dem, was Jurreform ja über Jahre schon versucht hat und eben auch mit der Umfrage damals gemacht hat, wo fast 12.000 Menschen immerhin teilgenommen haben. Und das Interessante an deren Umfrage ist ja, die habe ich damals mir aus Neugier allein schon durchgeklickt, und natürlich dann eben entsprechend mitgemacht. In der Auswertung, die auch ein Weilchen gedauert hat, in der Auswertung war ja Pi mal Daumen vereinfacht gesagt, die Hälfte für eine Änderung und die Hälfte gegen eine Änderung. Und wenn man dann genauer in die Einzelheiten reinschaut, auch das hat Jurreform ja ganz gut noch gemacht, dann stellt man eben fest, wo sind die Divergenzen, in welchen verschiedenen Statusgruppen, also sprich Praktiker, Professorinnen und so weiter, Studierende. Jeden interessiert natürlich etwas anderes.
Wenn Sie mit oder falls Sie mit anderen Professorinnen und Professoren über dieses Thema sprechen, kommen da auch Argumente, wie sie jetzt von der Yumiko zu hören waren, von wegen, naja, das hat sich alles schon bewährt und es ist eine fantastische Ausbildung und so weiter und so fort? Oder gibt es da noch andere Argumente? Was hören Sie da?
Also ich muss dazu sagen, aktuell habe ich keinerlei solche Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen. Das mag daran liegen, dass wir auch ziemlich am Limit alle arbeiten. Aber ich habe mich natürlich schon über die Jahrzehnte, kann ich inzwischen bald sagen, so alt bin ich, schon in Bielefeld früher, wo ich 10 Jahre war, bevor ich nach Potsdam gekommen bin, natürlich immer auch mit anderen Professorinnen und Professoren ausgetauscht. Und man kann sagen, auch da kann man, ich weiß jetzt nicht genau, das ist eben, wie gesagt, das wäre so eine Schnittmenge von 90, ja, weil ich noch auf Tagungen und sonst wo trifft man ja Leute und man plaudert ein bisschen und ich habe mir das alles nicht wissenschaftlich genug notiert, um da jetzt ernsthaft statistisch eine Auswertung machen zu können. Aber ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen war es mal 80-20. Also 80% waren ungefähr der Meinung, es ist alles bestens. Das erinnert mich zum Beispiel an eine Veranstaltung, das muss so um 2010 gewesen sein, in Trier zur Reform der juristischen Ausbildung im Kontext mit dem Bologna-Prozess. Und 11 zum Beispiel war ich in Passau zu einer ganz hervorragenden Tagung zur juristischen Ausbildung. Und Passau hat nicht umsonst inzwischen auch eine ganz großartige Umsetzung von verschiedenen Erkenntnissen. Also die sind da schon sehr, sehr lange dran. Also lange Rede, kurzer Schluss. Also um 2010 würde ich sagen, da war das Verhältnis 80%, wir haben die beste Juristenausbildung der Welt, und 20% meckern, wenn überhaupt, also 20%. Und inzwischen ist es mindestens 50-50, vielleicht sogar eine Tendenz dahingehend, dass mehr der Meinung sind, es muss sich was tun, aber das muss man natürlich dann auch innerhalb der über 40 juristischen Fakultäten der Bundesrepublik differenziert betrachten, und von daher ist das auch schwierig.
Okay, jetzt nehmen wir mal an, diese Protestwelle hält an, das ist ja ein bisschen der Wunsch hinter den verschiedenen Gruppierungen, dass das jetzt nicht nur einmal ein Protest war, die Jumikro sagt nein und damit endet das, sondern dass das jetzt anhält. Wie könnte denn jetzt, wenn das überhaupt irgendwie möglich ist, eine gesichtswahrende Lösung aussehen? Denn immerhin haben da jetzt ein paar Minister gesagt, wir machen es nicht. Und die brauchen ja auch eine kommunikative Kurve, die sie nehmen können, um danach zu sagen, wir haben uns das jetzt anders überlegt.
Ja, also wie gesagt, ich kommuniziere ja ganz gerne. Ich bin auch da kein Profi, aber ich finde, Kommunikation ist erstmal sehr, sehr wichtig. Und das kann man in ganz verschiedene Zusammenhänge stellen, dass man halt ja auf Augenhöhe miteinander spricht. Das muss man auch gegenüber Studierenden zum Beispiel machen, auch in der Lehre. Wenn ich da von oben herab doziere im Sinne von du kleines Würstchen, ich große Salami, dann wird das nichts. Dann haben die kein Vertrauen zu mir und haben höchstens Angst. Und Angst haben die Studierenden schon genug. Aber zurück zu Ihrer eigentlichen Frage. Was wäre jetzt für die Justizminister eine gesichtswahrende Lösung? Die haben ja vor allen Dingen Angst davor, dass ihre Partei in ihren Ländern nicht wieder gewählt wird. Und da wäre ja eine Reform der juristischen Ausbildung jetzt ein viel zu dickes Brett. Also von daher ist noch ein Faktor sicherlich auch zu berücksichtigen, ob sich für die das eigentlich lohnt, da großartig ranzugehen. Von daher braucht es wahrscheinlich also auf der einen Seite noch ein bisschen Druck, der noch nicht groß genug ist und über den wir ja schon gesprochen haben. Aber es muss eben auch einen Ausweg geben. Und da ich, wie gesagt, gerne kommuniziere und hier und da das eine oder andere aufschnappe, habe ich schon mitbekommen, dass in verschiedenen Ministerien, aber auch im Bundesjustizministerium da so verschiedene Aktivitäten schon laufen. Und von daher wäre mein persönlicher Vorschlag, dass eben unser aller Justizminister, Herr Dr. Buschmann, nicht nur Hinterzimmergespräche führt, wie eben viel zu viel seit viel zu langer Zeit in viel zu vielen Zusammenhängen geführt werden, sondern dass er praktisch von seiner Kompetenz Gebrauch macht, eine einheitliche Linie zu entwickeln und die Justizministerinnen und Minister der Länder dann ihre Kompetenz ausüben können, indem sie sich wieder in der Justizministerkonferenz treffen, die dann vielleicht auch ein bisschen besser vorbereitet wurde innerhalb der verschiedenen Landesjustizministerien, die aber, wie gesagt, auch in verschiedenen Ländern, ich nenne jetzt keine konkreten bewusst, schon auch Ansätze haben. Also das will ich damit sagen, es gibt sehr viel mehr Akteurinnen und Akteure, nicht nur die Studierenden, die in sozialen Medien unterwegs sind, auch nicht nur irgendwelche Einzelkämpfer. Es gibt Politikerinnen und Politiker, die da willig sind. Andere, auch wenn sie eine juristische Ausbildung hatten, haben halt diese Auffassung, wir haben halt die tollste und beste der Welt. Darüber könnten wir uns auch noch unterhalten, wenn sie noch Zeit haben. Habe ich auch eine Meinung zu. Aber letzten Endes kommt es jetzt darauf an, dass jeder seine Kompetenz einfach nur wahrnimmt. Das, was er darf und kann, sollte auch jeder machen.
Frau Professor Hähnchen, ganz vielen Dank. Das verstehe ich dann durchaus als eine Aufforderung an Herrn Buschmann und seine Kollegen in den Ländern, aber auch an die Protestierenden. Ganz vielen Dank, das war sehr interessant.
Gerne.
Aber immerhin, 1000 Briefunterzeichner stehen gegen 90 Kommissionsmitglieder und ein paar Justizminister. Vielleicht passiert also doch noch etwas und Mephisto bei Faust, der geht ja auch am Ende leer aus.
Bin auf jeden Fall froh, dass wir so eine lyrisch wertvolle Folge haben.
Ich auch, absolut. Und natürlich ist es alles auswendig und nicht etwa kurz zusammengegoogelt und dann vorgetragen. Das ist ja klar. Wir kommen zum Thema Nummer 4.
Und in Berlin?
Wir kommen jetzt zu einem weiterhin ernsthaften Thema, den Streit um die Nominierung am Verfassungsgerichtshof in Berlin. Um wen geht es denn da?
Ja, genau. In Berlin streitet man sich aktuell über einen Posten im Verfassungsgerichtshof. Das, so heißt das dortige Landesverfassungsgericht. Es geht darum, dass nach Berichten von Tagesspiegel und Süddeutscher Zeitung die Fraktion der Grünen die Frankfurter Strafverteidigerin Seda Bascha Yildiz als Richterin nominieren will. Bascha Yildiz kennt man als Anwältin von Sami A. vielleicht noch, der seinerzeit rechtswidrig abgeschoben wurde von der Stadt Bochum, nachdem das VG Gelsenkirchen am Abend zuvor noch ein Abschiebeverbot festgestellt hatte. Das gab dann so einen mittelschweren Rechtsstaatsskandal damals, viele Diskussionen, viel hochgekochte Gemüter. Außerdem hat sie auch zwei verurteilte IS-Mitglieder verteidigt. Sie war aber auch Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess und hat Opferfamilien wegen dem Anschlag von Hanau vertreten. Bekannt wurde sie aber auch deshalb, weil sie Ziel von rechtsextremen Drohungen des sogenannten NSU 2.0 wurde. Das war, glaube ich, ab August 2018. Da wurden da Drohbriefe an prominente Journalisten etc. verschickt und unter anderem auch an sie. Und in diesem Zusammenhang wurde berichtet, dass Anschriften, ich glaube unter anderem auch eben ihre, über einen Polizeirechner in Frankfurt abgefragt wurden. Und das wurde wohl nie ganz aufgeklärt.
Und jetzt soll sie Verfassungsrichterin in Berlin werden. Warum will die CDU sie denn blockieren? Gibt es da Zweifel an ihrer Qualifikation?
Nee, also nach allem, was ich jetzt gehört und gelesen habe, gibt es da keine Zweifel an ihrer fachlichen Qualifikation. Formell ist es ohnehin so, dass man nicht einmal Jurist sein muss, um an den Verfassungsgerichtshof gewählt zu werden. Also nur 6 der 9 Posten benötigen überhaupt die Befähigung zum Richteramt. Ansonsten muss man im Wesentlichen über 35 Jahre alt sein. Deswegen kann es daran eigentlich nicht scheitern.
Jetzt ist sie aber ja Anwältin, damit also sogar im Grunde überqualifiziert. Was genau ist das Problem der CDU mit ihrer Nominierung?
Ja, dazu will sich in Berlin momentan ehrlich gesagt keiner äußern, aber den eben genannten Medienberichten ist zu entnehmen, dass die Unionsabgeordneten Bedenken haben, weil sie eben in der Vergangenheit Islamisten verteidigt hat.
Ja, aber ist das nicht der Kern ihres Berufs, auch Leute zu verteidigen, die einen schwierigen Ruf haben? Kann man ihr das ernsthaft zum Vorwurf machen?
Ja, absolut ist das Kern ihres Berufs. Ne? Also Strafverteidiger, da vertritt man ja überwiegend Menschen, die jetzt nicht gerade zu den honorigsten Mitgliedern der Gesellschaft gehören. Außerdem ist es ja auch gerade, muss man ja vielleicht mal sagen, Kernelement des Rechtsstaats, dass jeder eine bestmögliche Verteidigung erhält, selbst wenn er jetzt die möglicherweise sogar die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen will. Also insofern drängt sich natürlich erstmal die Frage auf, wie man ihr das zum Vorwurf machen kann. Auf der anderen Seite sind sowas natürlich auch immer politische Entscheidungen. Es geht immer ein bisschen auch darum, wer genehm ist, wen man da haben möchte, wer vielleicht bestimmte Dinge verkörpert, die man da am Gericht sehen möchte. Also da geht es ja nie nur darum, wer jetzt sozusagen ein guter Jurist oder eine gute Juristin ist.
Ja, schon daran erkennbar, dass man nicht Anwalt sein muss. Dennoch, wenn ich zum Beispiel an Hans-Christian Ströbele oder Otto Schily denke oder solche Leute, da haben wir Anwälte, die auch mit Terrorismus zu tun hatten, zumindest aus damaliger Perspektive und auch aus heutiger. Denen jetzt zu sagen, so ihr könnt jetzt nicht die Verfassung verteidigen, fände ich ein bisschen sportlich, ehrlich gesagt. Also mich irritiert diese Überlegung. Aber andererseits muss man auch sagen, das sind beides Anwälte, die ich jetzt gerade genannt hatte, die auch eher dem linken Spektrum zugeordnet sind. Vielleicht ist es auch einfach nur eine CDU-Linie dann. Ne? Was sagen denn die Beteiligten dazu?
Ja, also aktuell sagt da keiner was, denn man hat Sorge, dass man damit vielleicht die weiteren Gespräche, die dann noch folgen sollen, sabotieren könnte. CDU und Grünen-Fraktionen verweisen darauf, dass man explizit Vertraulichkeit vereinbart habe. Woher jetzt aber die Informationen von Süddeutsch und Tagesspiegel stammen, wisse man auch nicht. Fakt ist, ohne die CDU wird es wahrscheinlich nicht gehen. Zur Bestätigung ihres Vorschlags brauchen die Grünen nämlich eine Zweidrittelmehrheit im Abgeordnetenhaus und dafür wird man dann eben einige Leute an Bord holen müssen. Zudem hat man wohl die Sorge, dass dadurch auch die Gespräche über andere Richterstellen am Verfassungsgerichtshof beeinflusst werden könnten, denn da sind einige neu zu besetzen. Also manche haben da sogar noch Posten inne, die eigentlich schon seit 2021 neu hätten besetzt werden sollen.
Das Ganze erinnert ja so ein bisschen an 2019. Ihr habt bei Beck aktuell auch darüber geschrieben. Damals war es in Berlin bei der Wahl zum Verfassungsgericht ähnlich gelaufen. Da ist die linken Kandidatin Kreck überraschend durchgefallen. Eigentlich hatte man sich geeinigt und bei der Abstimmung wurde es das dann nicht. Ist das ähnlich?
Ja, genau. Also sie hatte damals das Quorum eben nicht erreicht und alle haben sich tierisch aufgeregt und das auf die Union geschoben, die angeblich im Vorhinein keine Bedenken geäußert haben sollte. Also insofern ist es hier jetzt ein bisschen anders gelagert, denn wir sind ja jetzt noch nicht in der Abstimmung. Damals war es eben so, dass man das von Seiten der Linken und ich glaube auch von der SPD dann hinterher Unionsabgeordneten zum Vorwurf gemacht hat. Man habe ja im Vorhinein, habe man sich ja quasi geeinigt oder es sei jedenfalls kein Widerspruch gekommen gegenüber dieser Personalie und dann hätte man plötzlich mehrheitlich wohl dagegen gestimmt. Allerdings kann man das Stimmverhalten auch nicht unmittelbar nachweisen, da es geheim ist. Insofern ist es jetzt vielleicht auch besser, dass man jetzt vorher diese Debatte führt einfach Und wie aus Berliner Kreisen zu hören ist, will man die Gespräche möglichst auch noch vor der parlamentarischen Sommerpause erfolgreich beenden.
Also eventuell kehrt dieses Thema zurück in der nächsten Folge des Podcasts oder in einer der nächsten, denn die parlamentarische Sommerpause, die ist jetzt sehr bald.
Kommt das im Examen?
Deutschland darf die deutsche Flagge zeigen und sogar manche Beamte. Das ist vermutlich ein bisschen erklärungsbedürftig, oder?
Ja, wer, wenn nicht deutsche Beamte, sollte das denn dürfen?
Das war auch mein erster Gedanke, so Dienst- und Treuepflicht, irgendwie hat das ja was mit Deutschland zu tun, dachte ich, aber es gibt eben auch eine Neutralitätspflicht. Und die, so machte man das jedenfalls bislang, bedeutet auch keine Flaggen an Einsatzfahrzeugen. Und der CDU-Abgeordnete Christoph de Vries hatte auf meinen Gedanken, nämlich die verklemmte Ampel ein bisschen vorzuführen und stellte eine Anfrage an das BMI mit Blick auf die Bundespolizei, denn nur für die ist das BMI ja zuständig. Und das BMI antwortete damals, Neutralitätspflicht und Verkehrsregeln stehen einer Beflaggung entgegen. Und das auch noch im Stolzmonat, den der rechte Rand ja gerade feiert. Und nun hat das BMI aber beigedreht und erlaubt es doch.
Die Neutralitätspflicht, das ist so ein Teil dieser sogenannten hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums, nicht wahr?
Das ist das Stichwort, was im Examen dann fallen muss. Das ist jetzt der Teil für die mündliche. Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz, da werden diese Prinzipien nicht ausbuchstabiert, aber genannt. Und die Rechtsprechung hat da dann allerlei hineininterpretiert, unter anderem eben das Neutralitätsprinzip. Aber im Fußball ist oft mal niemand mehr neutral. Und vielleicht ist es ja auch ganz gut so, wenn dann nicht nur die ganz Rechten im Stolzmonat die Flagge schwingen.
Okay, und was passiert, wenn jetzt im Polizeiauto ein Türkei-Fan sitzt? Geht dann die türkische Flagge?
Ja, diese Debatte wurde tatsächlich in Berlin auch schon ein bisschen geführt. Da gibt es einen Text im Tagesspiegel zu, einen Kommentar. Diese Verbotsausnahme, die Frau Faeser jetzt durchgesetzt hat, die gilt nur für Schwarz-Rot-Gold. Das heißt, türkische Flaggen gibt's nicht. Und nur dann, wenn es den Einsatzzwecken nicht widerspricht, ne? Also wenn jetzt ein Fahrzeug irgendwie, keine Ahnung, irgendwo ins Zivil rumfährt, dann soll da möglichst keine Flagge dran sein. Ich weiß nicht, was für Einsatzzwecke da widersprechen können. Und Faeser sagte dann noch, natürlich wird die Bundespolizei ihre Aufgaben weiter genauso unbefangen, neutral und hochprofessionell wahrnehmen, wie wir es kennen. Übrigens, die Berliner Polizei, die darf keine Flaggen schwingen. Die SPD-Innensenatorin bleibt da hart. Die Polizisten dort bekommen jetzt so kleine Patches, also so kleine, ja, so Aufnäher oder sowas, die man dann auf der Uniform tragen kann. Und ja, das ist, ja, ich meine, ich kann es irgendwo ein bisschen verstehen. Ich habe auch am Anfang gedacht, ist das nicht irgendwie Quatsch, diese Flaggendiskussion? Aber dann dachte ich so, ja gut, was passiert denn wirklich, wenn da ein Türkei-Fan drin sitzt? Muss der dann die deutsche Flagge hinnehmen? Oder gibt es dann Streit unter Kollegen, was denn da beflaggt wird? Und man kann sich natürlich auch vielleicht vorstellen, dass wenn jetzt die Polizei vorgehen muss gegen ausländische Fans oder so, dass es dann vielleicht auch zu so gewissen, naja, kritischen Momenten kommt, wenn dann ein beflaggtes Auto da ist. Also im Grunde auch wieder ein Für und Wider und auch deshalb ja irgendwie wie gemacht für das mündliche Examen. Und man kann ein bisschen abspulen, was man zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums zu sagen weiß.
Die gute Nachricht.
Ja, und zum Schluss haben wir heute mal wieder eine gute Nachricht für euch. Denn die Zeitschrift Finanztest hat sich mit tollen Verbrauchertipps zu Wort gemeldet, wie ihr ganz sicher nicht Opfer von windigen Anwälten im Internet werdet.
Das klingt super, Max. Ich möchte nicht Opfer von einem windigen Anwalt werden. Was haben die denn empfohlen?
Also die haben zunächst mal 7 Online-Portale für Rechtsberatung getestet. Also sowas wie Anwalt online, frag einen Anwalt, solche Geschichten. Und das Ergebnis war erstmal nicht sonderlich überraschend, denn Fazit, es gibt gute und schlechte Anwälte, auch im Internet.
Ja, das hätten wir ahnen können.
Genau, aber nach diesem Scoop hatte Finanztest natürlich auch noch einen knackigen Verbraucherrat, wie man garantiert nicht auf diese paragraphenreitenden Scharlatane reinfällt. Und zwar, halte ich fest, man sollte doch einfach vorher googeln.
Googeln, das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Und das ist jetzt so KI-Niveau, oder wie darf ich das verstehen?
Nee, leider nicht ganz. Es geht wirklich um das ganz normale Google. Der Ratschlag geht nämlich so in die Richtung, man solle doch mal vorher recherchieren, ob es zum eigenen Rechtsproblem denn grundsätzliche Regeln oder aktuelle Gerichtsentscheidungen gäbe. Und die könnte man dann ja quasi direkt mitbringen, um doch mal zu überprüfen, ob der Anwalt oder die Anwältin denn wirklich Ahnung hat, wovon sie sprechen.
Ja, das wird ein Lächeln auf viele Anwaltsgesichter zaubern, wenn der Mandant oder die Mandantin dann mit einem kleinen Ausdruck reinkommt und sagt, ich habe das schon mal gegoogelt. Vielleicht wäre das ja auch was für einen analogen Gang zum Anwalt.
Ja, ich meine, so spart man sich sicherlich auch einen Haufen Arbeit. Übrigens, einen weiteren Knallerrat hatte man auch noch parat. Man solle doch einfach mal den Anwalt, den man sich ausgesucht habe, direkt danach fragen, ob er in ähnlichen Fällen bereits erfolgreich war und Urteile erstritten habe. Also, ich meine, wer sagt da nicht ja? Ne? Aber nein, also man muss der Zeitschrift auch zugutehalten. Das waren nicht die einzigen Tipps, sondern sie haben dann auch noch ein bisschen sinnvollere Sachen gesagt, wie zum Beispiel, dass man auf Fachanwaltstitel als Ausweis für Qualifikation achten solle und nicht bloße Interessengebiete, oder dass auch so eine Mitgliedschaft in einem RAK-Vorstand oder einem DAV-Ausschuss Indiz für fachliche Anerkennung sein können.
Ja, es ist ja ganz wunderbar, wie sich hier ein Kreis in unserem Podcast ergibt. Hat denn die Zeitschrift auch irgendwie thematisiert, ob man irgendwie so ein Ranking bestanden hat und einen Award nach Hause getragen hat oder ob man ein One to Watch ist?
Nein, das leider nicht, aber ich hoffe, das kommt im nächsten Test.
Auf jeden Fall. Gut. Wir sind damit am Ende angelangt. Wir haben schon ein bisschen die Musik laufen. Sag mal, schaust du Fußball, Max? Sonntag Deutschland gegen Schweiz?
Ja, klar. Und auch mit allen Deutschlandfahnen, die sich Polizeibeamte nicht ans Auto heften
müssen. So muss es sein. Ich bin ja eher Fußballfan. Ich kriege das immer mit, wenn ich draußen an den Spätis und den Restaurants vorbeilaufe. Trotzdem, wir wünschen euch in jedem Fall ein schönes Wochenende, ob mit oder ohne EM. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr Lust habt, und lasst gern ein Feedback da. Beschwerden und Lob könnt ihr auch richten an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Die eigene Adresse sollte man schon kennen. Ich sage tschüss, bis zur nächsten Woche. Dann sagt an dieser Stelle wieder Pia den Satz: Bleibt uns gewogen. Tschüss, Max.
Ciao.